Wie macht er das bloß, fragen sie sich. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen hier. Irgendwas ist doch hier faul. Der muss irgendwelche zwielichtigen Tricks benutzen, anders kann man sich das nicht erklären. Zugegeben, es war eine Show, die hat sie schon beeindruckt. Aber weil es so unglaublich ist, deshalb werden sie nur noch mehr angestachelt, zu spekulieren, wie es denn eigentlich gehen kann, was der da gerade gemacht hat. Liebe Gemeinden, das klingt so wie Gedanken von Zuschauern, die in einer Show sitzen von einem Illusionskünstler. Also bei den Ehrlich Brothers oder bei David Copperfield gibt es den eigentlich noch? Oder irgendwelchen anderen, die solche Magieraufführungen machen? Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben, dass da jemand irgendwie einen Eisenbahnwaggon verschwinden lässt oder sowas, wo man dabei sitzt und sich fragt, wie hat der das gemacht? Wie geht das? Da muss doch irgendwo ein Trick sein, das muss man doch irgendwie durchschauen können. Genau diese Gedanken sind's, die hier auch stattfinden. Aber wir sind nicht in einer Illusionsshow oder einer Magiervorstellung, sondern wir sind in Israel irgendwo zwischen Bethanien und Jerusalem. Jesus hat gerade eben einen Stummen geheilt. Der hat einen bösen Geist gehabt, aber jetzt ist er befreit. Einfach so. Von jetzt auf nachher. Auf einmal hat er wieder geredet. Das war beeindruckend. Die Leute, die das miterleben, die staunen. Aber einige von denen, die da stehen, die trauen dem Braten nicht so richtig. Die fangen an, Erklärungen zu suchen. Wie hat er das wohl gemacht? Und auch schon bald haben sie eine Erklärung gefunden. Wir hören auf unseren Predigttext, auf den Abschnitt aus Lukas 11, die Verse 14 bis 23. Und Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebul, ihren Obersten. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann dann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die bösen Geister aus durch Beelzebul. Wenn aber ich die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, liebe Gemeinde, manchmal zimmert man sich so seine Erklärungen. Das war damals so und das ist heute auch noch so. Wenn man mit offenem Mund dasteht und man sagt, wie macht der das bloß, dann geht sie los. Die Suche nach einer logischen Erklärung, wie das denn gehen kann. Wenn wir lesen, dass Jesus den Stummen geheilt hat, dass er Wunder tun konnte, dass er Unerklärliches getan hat, dann geht's los. Dann werden Theorien aufgestellt. Dann gibt's auf einmal Versuche, dass man die Wundertat Jesu irgendwie logisch und mit nachvollziehbaren Gründen zu entzaubern versucht. Oder heutzutage, das ist ja jetzt was ganz Neues, es braucht eigentlich gar keine logischen Begründungen mehr. Man kann auch einfach seine ganz eigene Wahrheit aufstellen und sich eine ganz individuelle Erklärung basteln. Alternative Fakten nennt man das ja gerade, gell? Man nimmt sich so seine Fakten und bestimmt selber, was wahr ist und was nicht. So nennt man dann seine selbstgestrickten Lösungen. Wenn eine Behauptung zur scheinbaren Wahrheit wird, das gibt es in unserer Zeit immer mehr. Ich habe das kürzlich gehört im Fernsehen, dass einer gesagt hat, wenn eine Lüge in den Medien 17 Mal gehört worden ist, dann wird sie automatisch als wahr empfunden. Ich weiß jetzt nicht, wie man sowas messen kann oder ob da was dran ist, aber natürlich, ich kann mir schon vorstellen, wenn man immer wieder hört, wenn man was Falsches permanent immer wieder hört, dann wird es irgendwann für richtig gehalten. Eigentlich unglaublich, dass das funktioniert. Zur Zeit Jesu gab es noch kein Internet und kein Fernsehen und trotzdem gab es das Phänomen so ähnlich auch schon. Da standen nämlich einige, die haben gesehen, dass Jesus den Stummen geheilt hat und die waren nicht nur beeindruckt davon oder begeistert. Die haben erlebt, dass Jesus einen bösen Geist ausgetrieben hat, aber das macht sie skeptisch. Sie fangen an, sich zu fragen, wie das denn geht und was da dahinter steckt. Oder besser, sie fragen, wer da dahinter steckt. Sie haben sich eine Erklärung zurechtgezimmert. Ist ja völlig klar, Jesus kann den bösen Geist nur dann austreiben, wenn er das mit der Autorität von dem Obersten der bösen Geister tut. Beelzebub, das ist der Name von einem Fürsten der Dämonen, also quasi der Vorgesetzte der bösen Geister, wenn die irgendwie so hierarchisch strukturiert sind. Das klingt total logisch und für die Kritiker ist es Fakt. Jesus muss mit dem Dämonenfürst unter einer Decke stecken, anders kann es nicht sein. Und wer Jesus nachfolgt, der ist demzufolge auch mit dem Bösen im Bunde. Ich finde, wenn man das mal langsam liest, was hier passiert, ist das schon ganz schön erstaunlich. Das muss man sich mal überlegen. Da ist Jesus Christus, da ist Gott, der in die Welt gekommen ist. Und dem wird vorgeworfen, dass er sich dem Teufel unterstellt hat, dass er mit der Macht des Teufels handelt. Selbst Gott als Person in der Welt muss sich diesen Vorwurf anhören. Nach ihm viele Christen auch, bis in die heutige Zeit. Das wird einem manchmal unterstellt. Es ist erstaunlich, dass selbst bei Jesus so ein Vorwurf, entgegengebracht wird. Leute können sich in ihren selbstgezimmerten Erklärungen manchmal ganz schön häuslich einrichten, so dass es für sie ganz objektiv ist und ganz wahr erscheint. Das ist schon erstaunlich, finde ich. Und irgendwie fast schon unglaublich. Es geht ihnen darum, zu erklären, mit welcher Macht Jesus handelt. Welche Macht Jesus diese Taten vollbringen lässt. Und da gibt es auch heute, wenn man sich diese Frage stellt, viele, die das nicht so einfach glauben können, dass das Gottes Macht ist. Bei den Wundern Jesu, da treten heute auch ganz schnell die Skeptiker auf den Plan. Die Wundertaten Jesu am liebsten so logisch erklären wollen, dass sie einfach keine Wunder mehr sind. Da werden Theorien aufgestellt, in der festen Meinung, dass man das vom heutigen Standpunkt und mit dem heutigen Wissen viel besser beurteilen kann, wie das alles war. Da wird dann gesagt zum Beispiel, dass entweder die Ereignisse von den Bewunderern von Jesus halt so aufgeschrieben worden sind, aber dass es eigentlich ganz anders war. Oder dass man das nicht mehr so wörtlich verstehen kann, was da in der Bibel steht, war ja auch gar nicht so gemeint, wird dann gesagt. Oder wird vielleicht vermutet, dass der Stumme vielleicht gar nicht so richtig stumm war und auch gar nicht wirklich geheilt worden ist. Oder. Es gibt viele Erklärungsversuche, um aus einem Wunder eine logische Erklärung zu machen. Das Wunder soll in den Rahmen gepresst werden, dass unser Denken es fassen kann. Aber das, was unseren Verstand übersteigt, das wird in einer aufgeklärten Gesellschaft ganz schnell zum Erklärbaren zurechtgestutzt. Dass Jesus tatsächlich in göttlicher Autorität handelt, diese Möglichkeit, habe ich manchmal den Eindruck, die wird versucht zu verhindern. Denn das kann doch nicht wahr sein oder das darf nicht wahr sein. Und dann gibt es da manche Erklärungen, die kommen sehr wissenschaftlich daher. Die klingen sehr faktisch, aber es ist manchmal nicht mehr dahinter als der Versuch, dass man Jesu die göttliche Vollmacht streicht. Wenn man jetzt anguckt, wie Jesus seinen Skeptikern begegnet, dann ist das ganz beeindruckend. Denn er macht einfach eine ganz einfache Feststellung. Er macht ihnen keinen Vorwurf, sondern er erklärt ihnen einfach ganz logisch, warum das so nicht sein kann. Er sagt im Grunde, überlegt doch mal. Überlegt doch mal, was ihr da sagt. Beelzebub, der würde doch niemals zulassen, dass das, was er bereits unter Kontrolle hat, er wieder aufgeben muss. Er wird doch schon gar nicht selber veranlassen, dass der böse Geist aus diesem Mann ausfährt. Der gibt doch nicht freiwillig her, worüber er Kontrolle hat. Der wird ja sich selber schaden, wenn er das tun würde. So sagt Jesus seinen Skeptikern. Das sind Fake News, dass Jesus mit dem Bösen das Böse austreiben würde. Das ist eine selbstgebastelte Erklärung und noch dazu eine ziemlich unschlüssige. Die Autorität, mit der Jesus Wunder vollbringen kann, ist ganz sicher nicht die Macht des Bösen. Ein paar andere stehen auch noch da. Die sind nicht ganz so skeptisch. Die sind eher begeistert von dem, was Jesus getan hat. Und die fordern Jesus dann auf, wenn du wirklich mit göttlicher Vollmacht handelst, dann gib uns ein Zeichen. Dann gib uns einen Beweis dafür. Sie wollen ein objektives Wunder, das allen Zweifel ausräumt. Und auch da kann man wieder heraushören, was auch heute noch an Jesus oft herangetragen wird. Und diesmal könnte man sich auch selber dabei ertappen, dass man das zumindest schon mal selber gedacht hat. Mensch, Jesus, zeig doch mal deine Macht so, dass sie alle sehen können, dass klar und eindeutig ist, dass Gottes Macht dahinter steht. Zeig's doch mal so deutlich, dass keine Zweifel mehr möglich sind. Ich würde es dieser Welt und ich würde es besonders den Menschen, denen es so schwerfällt, an Jesus zu glauben, ich würde es ihnen doch so sehr wünschen, dass sie überzeugt werden durch ein Zeichen des Himmels. Dass da was gibt, das sie so sehr beeindruckt, dass sie gar nicht anders können, als zu glauben. Etwas, das falsche Erklärungen aufdeckt und klarstellt, was wirklich wahr ist. Vielleicht wünscht man sich das manchmal für den eigenen Glauben auch. Vielleicht haben sie sich das für sich selber auch schon mal gewünscht, dass Jesus die Zweifel mit einem Mal zerschmettert. Dass es keinen Zweifel mehr gibt. Dass alles objektiv und sicher ist. Was sagt Jesus diesen Leuten in der Geschichte, die von ihm ein Zeichen fordern? Seine Antwort ist genauso einfach wie die an die anderen davor. Wenn er nicht mit der Autorität des Bösen handelt, dann kann er ja nur mit der Autorität des Himmels handeln. Also ist er selber schon das Zeichen. Mit ihm ist das Himmelreich, das Reich Gottes, bereits zu ihnen gekommen. Jesus ist das Zeichen, das sie fordern. Es braucht gar kein anderes mehr. Es braucht einzig und allein das Vertrauen, dass er tatsächlich in göttlicher Vollmacht handelt. Und dann hat man das Zeichen. Es ist schon ein großes Geschenk, dass wir glauben, das glauben können. Dass wir glauben können, dass Jesus in der Macht Gottes handelt. Jedes Wunder, das wir erleben würden, oder jedes Wunder, das wir tatsächlich erleben, das zeigt uns letztlich genau das. Jesus handelt mit der Autorität Gottes, des Schöpfers und des liebenden Vaters. Weil er das Böse eben beseitigt, deshalb kann das Böse nicht dahinter stehen, hinter dem, was er tut. Weil er liebt, deshalb steht die Liebe dahinter. Und daran kann man alles sehen, was man sehen muss. Da braucht man kein Zeichen mehr. Da braucht man nichts Objektiveres. Das ist alles, was wir brauchen. Jesus sagt es in unserer Geschichte im Luthertext mit einer ganz interessanten Formulierung. Und die kann man vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen. Das lohnt sich nämlich. Im Luthertext hat sich das so angehört. Da sagt Jesus, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Durch Gottes Finger. Es ist schon ein bisschen so, wie wenn Jesus den Finger Gottes nimmt und mit dem Finger Gottes handelt. Das kommt schon mal in der Bibel vor, der Finger Gottes. Ganz am Anfang von der Bibel, im 2. Mose 8, kommt es vor. Das ist die Geschichte, als Israel in Ägypten war. Da kommt Mose und Aaron und die bringen Plagen über das Land. 10 Stück. Damit der Pharao sieht, dass Gottes Macht mit den beiden ist. Das ist auch ein Zeichen. Und der Pharao soll sehen, es ist Gottes Macht, die dahinter steht und deshalb das Volk Israel ziehen lassen. Und dann kommen die ersten beiden Plagen. Da können die Zauberer und Magier des Pharaos noch mithalten. Auch die Zauberer vom Pharao verwandeln Wasser im Nil irgendwie in Blut. Steht in dieser Geschichte. Und sie schaffen es auch irgendwie, dass sie Frösche über das Land kommen lassen. Aber bei der dritten Plage, bei den Stechmücken, da sind die Zauberer vom Pharao mit ihrem Latein am Ende. Und deshalb gehen sie zum Pharao und sagen, das ist Gottes Finger, mit dem Mose und Aaron handeln. Da kommt er vor, der Finger Gottes. Ihre Methoden und Erklärungen, die lassen sie letztlich einsehen, dass Gottes Finger handelt, in dem wie Mose und Aaron auftreten. Dass sie es eben selber nicht erklären können, dass sie selber dem auch nicht gleich tun können. Und so ist es bei der Geschichte von Jesus auch. Wenn Jesus Wunder tut, wenn er das Böse vertreibt, wenn er Menschen befreit, dann können wir daran sehen, dass es Gottes Finger ist, der am Werk ist. Dass er mit Gottes Macht handelt. Die Taten, die uns von Jesus überliefert sind, sind Fingerstriche Gottes. Die Taten von Jesus ergeben zusammen ein großes Gemälde, das Gott für uns gemalt hat. Ein Bild, das uns seine Macht zeigt und seine Liebe. Er steht hinter allem dem, was Jesus tut, hinter jeder Begegnung, hinter jeder Tat. Er ist die Autorität, er ist der Künstler. Und in den Taten Jesu, da wird er auch für uns sichtbar. Gott als Autorität wird sichtbar, wenn wir das glauben können, dass Jesus in der Autorität Gottes handelt. Wer das also tut, wer Gott als Autorität im Handeln Jesu entdeckt, wer das nicht wegerklärt oder wer sich nicht alternative Theorien bastelt, der wird befreit. So wie der stumme Mann von dem bösen Geist, der ihn blockiert hat. Und ich denke manchmal tatsächlich, dass es eine der Blockaden unserer Zeit ist, dass wir meinen, dass wir alles selber erklären können müssen, weil wir dann auch selber alles verändern können, anstatt uns von Jesus befreien zu lassen. Da wird debattiert über die Klimaveränderungen, über die Energiewende und welche Auswirkungen das mit auf den Arbeitsmarkt hat und wie man am besten damit umgeht. Das ist alles gut. Man analysiert und man erklärt und man will die Welt retten. Und man übersieht dabei, dass die Menschen bereits gerettet worden sind. Wir haben Verantwortung für diese Welt, aber retten können wir sie nicht. Auch mit den besten Erklärungen nicht und den besten Methoden. Oder da gibt es immer wieder neue Hinweise, was man alles tun soll, damit man gesund bleibt, bis ins hohe Alter fit bleibt. Erklärungen, die uns dazu führen sollen, dass wir das eigene Verhalten zu einem Gesundbrunnen machen. Aber wir können das nicht. Auch die beste Erklärung kann uns die Gesundheit nicht garantieren. Aber der Heiland schenkt uns das Heil aus dem Glauben. Oder wie oft sehen wir, dass zerstrittene Personen eigentlich wissen, was nötig wäre, dass der Streit beigelegt werden kann. Aber die Situation ist manchmal so zerfahren, dass sie nicht die Kraft dazu haben. Da helfen auch Erklärungen nicht weiter. Da muss die Macht durchbrochen werden, die es verhindert, dass einer dem anderen vergibt. Und das kann Jesus möglich machen. Und nicht zuletzt gibt es manche Sorgen und Befürchtungen, die wir auch mit unseren besten Erklärungen und einleuchtenden Gedanken uns selber nicht wegnehmen können. Es gibt Blockaden und Methoden, Blockaden, die man nicht mit den besten Methoden wegtherapieren kann, sondern wo man nur um Befreiung beten kann. Deshalb ist diese Geschichte so wichtig, weil wir daran sehen können, Jesus befreit mit der Macht Gottes. Es geht nicht darum, dass wir es erklärbar machen. Es geht nicht darum, dass wir ihm unterstellen, dass er das irgendwie in der Macht des Bösen tut. Es geht darum, dass wir es glauben können, dass er es in der Macht Gottes tut und dass wir darin das Zeichen haben, das uns hilft, das Zeichen des Himmels. Und dann können wir bei all dem, wo wir Jesus mit ins Boot holen in unser Leben, da dürfen wir staunen über Jesu Wunder an uns. Da dürfen wir dann wirklich auch fragen, Mensch, wie hat er das jetzt wieder gemacht, wenn uns was Gutes geschieht, wenn wir befreit werden? Dann können wir sagen, Mensch, wie hat es Jesus nur gemacht? Das muss nicht unbedingt ein skeptischer Satz sein, sondern manchmal ist es einfach auch nur ein staunender und bewundernder. Wie hat er das gemacht? Die Macht Gottes ist einfach noch größer, als wir uns denken können. Diesen Gedanken, den wünsche ich uns, wenn wir das erleben. Amen.